Der Herr ist auferstanden. Ja, wir haben noch Osterzeit. Das ist richtig schön. 2 Wochen ist es erst her und wir sind noch mitten in der allerschönsten Osterzeit. Wir feiern, dass Jesus lebt, dass Jesus auferstanden ist. Aber die Frage stellt sich schon, wo ist Jesus denn eigentlich? Er ist auferstanden, das feiern wir, das ist uns bezeugt, dass das passiert ist, aber wie können wir merken, dass Jesus wirklich lebt? Denn er ist jetzt ja, wir können ihn nicht als Special Guest hier in den Gottesdienst einladen und hier auf einem roten Sofa uns mit ihm unterhalten, sondern er regiert im Himmel, er ist in den Himmel aufgefahren. Und eigentlich macht das dann für uns gar nicht so einen großen Unterschied, oder? Ob jemand gestorben ist und irgendwie bei Gott ist oder ob Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Wie können wir Jesus heute begegnen? Den Text aus dem Korintherbrief, den ich gelesen habe eben, da schreibt Paulus, dass alles fällt mit dieser Tatsache, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass daran unser Glaube hängt, dass daran, dass das der Kern ist. Und wenn das wegfallen würde, wenn das nicht wahr wäre, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass damit eigentlich dann auch alles hinfällig ist, dann wäre Jesus vielleicht ein guter Mensch gewesen, der gute Sachen gesagt hat, aber auch ein bisschen ein Spinner, weil manche Sachen ergeben überhaupt gar keinen Sinn. Wenn das nicht wahr wäre, dass er vom Tod auferstanden ist. Und Paulus schreibt ja selber, dass er Jesus auch begegnet ist, aber als Letztes. Und das war tatsächlich auch nach Ostern. Also Paulus hat Jesus das erste Mal auch nicht getroffen und ist ihm begegnet, so wie die anderen, sondern das war auch eine Begegnung nach der Himmelfahrt, nachdem Jesus eigentlich schon bei Gott im Himmel sich auf seinen Thron gesetzt hat. Und ich habe mich gefragt, wie war das damals bei Paulus, als der Jesus das erste Mal begegnet ist? Und können wir uns davon was abgucken, dafür, wie wir heute, was dann passiert ist, Vers 3, auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Wir wissen später aus dem Text, dass das der Anfang der Begegnung mit Jesus ist. Und ich finde schon aus diesem ersten Eindruck, dass Saulus von einem hellen Licht umstrahlt wird und zu Boden fällt, können wir schon ein bisschen was lernen darüber, wie es ist, Jesus zu begegnen. Nämlich eine Begegnung mit Jesus, die ist hell. Die ist nicht finster. Die ist nicht erniedrigend, die ist nicht düster, nicht entwürdigend oder gewaltvoll, sondern eine Begegnung mit Jesus ist hell. Aber jetzt auch nicht so ein schummriges, gemütliches, bequemes Licht, sondern hell, richtig hell. So, dass Saulus zu Boden stürzt. Eine machtvolle Helle, eine Klarheit, die umwerfend ist und die schon auch Angst macht. Aber nicht Angst, weil Saulus was Böses gegenübersteht, sondern er ist von Güte geblendet. Von einer Macht, die voller Güte und Gnade ist. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir uns überlegen, wir wollen von Jesus hören und wir wollen hören, was er zu uns zu sagen hat. Und wir fragen uns, diese oder jene Situation, kann das sein, dass Gott hier mit mir geredet hat, dass er mir hier was zeigen will? Und ich finde, ein erstes gutes Kennzeichen dafür ist, zu gucken, ist das hell, was ich hier erfahren habe, oder ist das düster, erniedrigend? Dann ist es bestimmt nicht von Jesus, sondern was von Jesus kommt, das ist hell und voller Güte. Das ist ein erster Hinweis aus diesem Text. Ich lese weiter in Vers 4, wie diese Begegnung weitergeht. Also Saulus, geblendet vom hellen Licht, zu Boden gestürzt und jetzt kommt eine Stimme dazu. Er stürzte zu Boden, hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Die Stimme ruft Saulus und sie ruft ihn mit dem alten mit dem Namen, den seine Eltern ihm gegeben haben, mit dem Namen des alten israelitischen Königs Saul. Und auch das trifft für Begegnungen mit Jesus zu. Jesus ruft uns beim Namen und er kennt unsere Geschichte. Er weiß, wo wir herkommen und wer wir sind. Wenn wir Jesus begegnen, dann ruft er uns mit Namen, dann nennt er uns. Gott kennt deine Identität. Wir lesen das überall in der Bibel. In den Jesus-Geschichten, wo Jesus hier auf der Erde rumgelaufen ist und Menschen begegnet ist, nennt er sie beim Namen. Und auch von Gott lesen wir, dass er unsere Namen erkennt, die Namen sämtlichster Sterne im Universum, und erkennt unsere Namen. Wie viel mehr, wenn er sogar die Namen der Sterne kennt, kennt er unsere Namen und unseren Weg und unsere Geschichte. Jesus ruft uns mit Namen. Ich habe mal eine ganz spannende Erfahrung gemacht, wo mir das nochmal besonders deutlich geworden ist. Ich habe mit einer Gruppe, wir haben eine erlebnispädagogische Aktion gemacht. Man macht ein Spiel, eine Erfahrung und guckt dann, was hat das mit meinem Leben zu tun, was hat das mit Gott vielleicht zu tun. Und bei dieser Aktion war es so, wir waren in Paaren zusammen und einer von uns hatte die Augen verbunden. In dem Fall war das meine Partnerin Mareike. Die hatte ihre Augen verbunden und wir standen so 4 Meter auseinander und zwischen uns lag ein Gegenstand am Boden und meine Aufgabe war es, Mareike zu diesem Gegenstand zu führen. Die konnte ja nichts sehen. Ich musste dann sagen, geradeaus und noch ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, um sie zu diesem Gegenstand zu führen. Und jetzt war es aber so, nicht nur wir hatten diese Aufgabe, sondern die ganze Gruppe, ich glaube, wir waren vielleicht 30 Leute damals, und wir standen so nebeneinander in einer Reihe und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn 30 oder 15 Leute dann auf einer Seite versuchen, all ihrem Gegenüber klarzumachen, links, noch ein bisschen rechts, noch ein bisschen nach vorne. Das gibt ein riesen Chaos und es ist richtig schwierig, dann zu hören, was ist denn jetzt gerade die Stimme, auf die ich hören soll? Und nachdem wir ein bisschen ausprobiert haben, haben Mareike und ich abgemacht, wir machen erstmal so, ich rufe nur deinen Namen, damit du lernst, welche Stimme ist meine, von all diesen Stimmen, die du hörst, welche ist meine. Und dann habe ich also sehr lange und sehr geduldig immer nur Mareike gerufen, bis ich gemerkt habe, jetzt hat sie mich rausgehört aus all den Stimmen. Und dann konnten wir anfangen, nach dem Weg zu dirigieren. Aber ich musste immer mal wieder auch ihren Namen rufen, damit sie wieder wusste, das ist die Stimme, auf die ich zu hören habe. Und danach hat die Anleiterin noch ein paar Reflexionsfragen gestellt und hat das auch in Bezug dazu gebracht, wie ist das denn, auf Gottes Stimme zu hören? Und das hat mich in dem Moment so bewegt und so berührt, so wie wenn Gott zu mir sagt, guck mal dort hier, so mach ich's. Ich rufe dich die ganze Zeit bei deinem Namen, damit du lernst, meine Stimme zu hören. Genauso wie du gerufen hast, so rufe ich. Nicht irgendwie wütend oder ungeduldig, sondern ganz beständig, weil ich weiß, das ist so wichtig und ich weiß, es ist so laut und ich weiß, du brauchst das, um dich orientieren zu können. Und so war das eine Art, wie ich das Reden von Jesus und von Gott gehört habe, dass er in der Situation mir gezeigt hat, wie er mich ruft, bei meinem Namen. Und manchmal mache ich das heute noch so, dass ich mich einfach hinsetze und mich darüber freue und weiß, auch wenn ich es gerade akustisch nicht hören kann, Jesus ruft meinen Namen. Und ich setze mich einfach mal hin und lauf und höre zu und versuche, genau, mit meinen inneren Ohren das zu hören und mich darauf einzustellen, dass Jesus mich ruft. Und Jesus kennt nicht nur mich. Er kennt alle Sterne am Himmel, er kennt dich, er kennt deinen Namen und er ruft dich und möchte, dass du seine Stimme rauskennst unter all den anderen Stimmen, die es noch so gibt. Jetzt wurde Saulus hier gerufen bei seinem Namen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das ist ja irgendwie klar, Saul hat die Jesus-Anhänger verfolgt, aber eine spannende Entdeckung kann man noch machen. Jesus hat ja nicht Saulus gerufen, sondern er hat Saul gerufen. Und ich kann mir vorstellen, wie Saulus, der sich ja auskannte in all den Schriften, die wir heute in unserer Bibel als Altes Testament haben, dass in seinem Kopf er gleich eine Verknüpfung ziehen konnte. Und er dachte, Moment, Saul, dem König Saul, dem alten König Saul, der wurde doch auch, dem wurde auch mal diese Frage gestellt, warum verfolgst du mich? Und zwar hatte David diese Frage gestellt. David, das war der Mann, den Gott zum König machen wollte anstelle von Saul. Und deshalb hat Saul David verfolgt, um seinen Thron zu retten. Und in einer Situation war es Zufall oder war es Glück oder was auch immer, David war in der Situation, dass er Saul in der Hand hatte. Er hatte die Möglichkeit, Saul umzubringen und seinen Verfolger sich endgültig vom Hals zu schaffen. Aber in der Situation, David rächt sich nicht, sondern er erweist Saul Gnade und tut ihm Gutes. David, das ist derjenige, dem Gott versprochen hat, dein Königshaus soll für immer Bestand haben und einer deiner Nachkommen wird für immer auf dem Thron sein. Und ich kann mir vorstellen, wie Saulus in der Situation denkt, ist das David, der mich ruft? Auf jeden Fall wissen wir, dass er später fragt, wer bist du? Aber schon aus diesem, wir selber sind ja nicht Saul, wir können nur überlegen, was ihm in der Situation wohl durch den Kopf gegangen ist. Aber für mich wird deutlich, Jesus spricht nicht in Rätseln. In dieser Situation wird es was gewesen sein, womit Saulus direkt was anfangen konnte. Für Saulus war das kein Rätsel. Er kannte die Tora und die Geschichten, selbst wenn wir jetzt diese Assoziation oder diese Verbindung nicht als erstes gezogen hätten. Jesus hat Saulus angesprochen und hat an einer Seite gespielt, sozusagen, die für ihn, wo ihm direkt was klar wurde. Und so ist das in den Begegnungen mit Jesus heute auch noch so. Jesus spricht nicht in Rätseln. Wenn wir uns fragen, ist das was Jesus mir gerade deutlich machen will, ist das womit er mir was sagen will, dann wird es kein Rätsel sein, sondern er legt den Finger in die Wunde oder berührt unsere Sehnsucht und redet so, dass wir es verstehen können, dass wir wissen, was damit gemeint ist. Ich habe das in diesem Jahr, Anfang des Jahres erlebt. Ich habe im Silvestergottesdienst, so wie ihr vielleicht auch, oder im Neujahrsgottesdienst, so ein kleines Kärtchen mit einem Bibelvers für das ganze Jahr gezogen. Und ich habe dieses Kärtchen gezogen und habe gedacht, ach ja, ist irgendwie ein netter Vers und es ging so um Lasten und so weiter. Und ich dachte, naja, spricht mich jetzt nicht so direkt an, aber muss ja, also so ein Vers ist ja kein Orakel, das muss ja jetzt auch nicht, kann ja auch einfach nur so ein Satz sein. Naja, und ich stecke dieses Kärtchen ein und bin noch eine Weile unterwegs und komme dann im Januar irgendwann in meine Wohnung zurück und packe meine Taschen aus und packe auch dieses Kärtchen aus und denke, naja, muss ja jetzt auch nicht gleich in den Müll werfen, kann man ja noch ein bisschen stehen haben und irgendwie, dass es mich begleitet. Und ich pinne es bei mir an den Kühlschrank und da sind nun mal so viele Magneten und so viele Karten und so viel Zeug, was da schon hängt, dass ich ein Magnet abnehme von einer, wo schon eine Karte drunter ist. Und ich pinne das an diese Karte dran, die mir meine Schwestern letztes Jahr im Herbst geschrieben haben. Und in dem Moment, als wenn Jesus seinen Arm um meine Schultern legt und sagt, siehst du, für diese Situation und für diesen Moment, dafür war der Vers gedacht. Und da konnte mir das ins Herz sinken und plötzlich war das wie wenn Gott wirklich diesen Satz, den ich da gezogen habe, zu mir spricht. Also Jesus spricht nicht in Rätseln. Wenn du was nicht verstehst und sagst, kann ich jetzt nichts mit anfangen, dann kannst du damit nichts anfangen. Jesus wird dir schon deutlich machen, was er dir sagen möchte und was er dir deutlich machen möchte durch die Bibelverse oder durch Situationen oder durch das, was andere zu dir sagen. Also, Saul liegt am Boden und er fragt, in Vers 5 geht es weiter, er fragte, wer bist du, Herr? Und die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus erkennt in dem Moment, Jesus hat mich in der Hand, so wie David damals den Saul. Ich bin am Boden und Jesus ist am Licht. Ich bin im Unrecht und Jesus ist im Recht. Jesus ist vielleicht der König aus Davids Geschlecht. Wie David erweist er mir statt Strafe und Rache Gnade und Güte. Und das passiert auch, wenn wir Jesus begegnen, dass wir manchmal erkennen müssen, ich bin im Unrecht und du bist im Recht. Meine Bilder von Gott, meine fest eingefahrenen Meinungen darüber, wie die Welt ist und was das Gute und was das Böse und was das Richtige ist, meine Urteile über andere Menschen, auch meine Urteile über mich selbst. Manchmal tut das weh, sich das anzuhören und festzustellen, ich bin im Unrecht. Aber das tut, Schmerzen sind halt Schmerzen, so wie ein kleines Kind nicht unterscheiden kann, versuche ich jetzt den Splitter rauszuziehen oder versuche ich den Splitter noch tiefer reinzustecken, das schreit, wenn ich versuche da irgendwie mit einer Pinzette was zu machen, obwohl ich ihm ja eigentlich helfen möchte. Und so ist das, wenn Jesus uns begegnet und wenn er uns auf unangenehme Dinge hinweist und auf Dinge, die uns erstmal wehtun, dann macht er das, weil er uns heilen möchte und weil er was Gutes möchte, weil er uns auf einen guten Weg zurückbringen möchte. Und auch das habe ich schon erlebt, wie Gott und wie Jesus mir Dinge zeigen und es auch zeigt und es auch wehtut. Ich habe mal mit einer Freundin länger Streit gehabt. Wir haben auch nicht nah beieinander gewohnt, sodass es auch, dass man auch da jetzt nicht sich jeden Tag getroffen hat oder darüber reden konnte. Auf jeden Fall hat mich das lange beschäftigt. Und dann gab es aber den Moment, wo Jesus mir gezeigt hat, wo auch meine Schuld in dieser ganzen verzwickten und verzwackten Situation ist. Und das tut weh, sich das einzugestehen und das zu erkennen. Aber dann wird Vergebung möglich. Und das war auch für uns der Moment, wo ich um Vergebung bitten konnte und wo mir Vergebung zugesprochen wurde. Es geht weiter in Vers 7. In Vers 6. Also, Saulus hört, ich bin Jesus, den du verfolgst, doch jetzt steh auf, geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Saulus erhob sich vom Boden, aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind. Er aß nichts und trank nichts. 3 Tage lang hat Saulus Zeit oder nimmt er sich Zeit, um das zu verdauen, was er gehört hat. Er isst nicht, er trinkt nicht, sondern er verdaut das, was da ist. Und auch das hilft, wenn wir Jesus begegnen wollen, dass wir nicht immer noch mehr Neues nachstopfen, sondern dass wir mal ausschalten. Die Bildschirme, die wuselnden Gedanken, die To-Do-Listen, nicht immer neue Ablenkungen uns suchen, sondern mal kauen und schlucken und verdauen, was da ist. Nicht immer neue Bücher lesen, immer neue Predigten hören, immer neue Dinge tun, sondern verdauen, was wir gehört haben. Ich frage mich auch, wenn ich das so lese, war Saulus eigentlich vor oder nach seiner Begegnung mit Jesus blind? In gewisser Weise war er ja vor seiner Begegnung mit Jesus blind. Er war so fixiert darauf, die Jesus-Nachfolger zu verfolgen, dass er nichts anderes gesehen hat. Seine äußeren Augen haben zwar gesehen, aber innerlich war er blind. Und später, nach dieser Begegnung, waren zwar seine äußeren Augen blind, aber mit seinen inneren Augen hat er plötzlich so eine große, weite Welt gesehen, die er erstmal sortieren und einordnen musste. Jesus spricht. Ich habe jetzt ja schon verschiedene Beispiele gesagt und ihr könnt vielleicht auch eigene ergänzen. Wir haben nachher noch eine Gelegenheit, wo ihr vielleicht auch Dinge teilen mögt, wo Jesus zu euch gesprochen hat. Wir erleben, dass Jesus spricht, egal ob wir uns jetzt in unser stilles Kämmerlein zurückziehen und alles ausschalten und uns bewusst Zeit nehmen, um auf Jesus zu hören, Oder so wie Saulus und so wie ich es auch erzählt habe, dass Jesus einfach mitten in der Situation rein uns anspricht. Aber trotzdem tut es gut, sich solche Zeiten zu gönnen, wo man sich zurückzieht und wo man die Ablenkung ausschaltet. Ich habe in Gnadenthal ein stilles Wochenende mal besucht. Ein Wochenende nur mit Gebetszeiten und Schweigen, keine Bücher lesen, die Bibel dabei haben, aber sonst kein Internet, keine Bildschirme, kein gar nichts. Und es war so erstaunlich, wie tief diese Worte aus der Bibel in der Zeit gesunken sind in mein Herz. Es gibt so viele andere und man ist so abgelenkt und es sind so viele Stimmen im Kopf. Und in der Zeit habe ich Bibeltexte gelesen und es ging so durch und ich merkte, wie Gott so direkt einen Weg in mein Herz findet, ohne dass da so viele Hindernisse sind. Es ist mir so lebendig geworden. Deshalb mache ich euch Mut, das auszuprobieren, mal auszuschalten und abzuschalten, mal sich rauszunehmen und zu gucken, wie kann das in meinem Alltag sein, dass ich mir vielleicht mal mit einer Viertelstunde anfange, die ich mich rausnehme oder aber auch mal länger, je nachdem wie geübt ihr schon seid, einfach mal alles beiseite legen und gucken und darauf achten, was Gott vielleicht zu sagen hat oder in der Bibel, was ich in der Bibel entdecken kann. An dieser Stelle beende ich mal die Geschichte von Saulus. Er kann nachher wieder sehen, weil ein Mann, ein Jesus-Nachfolger aus Damaskus, ihm die Hände auflegt und er lässt sich taufen und so. Das sind alles andere Geschichten, könnt ihr selber ab Vers 9, Apostelgeschichte 9, ab Vers 9 weiterlesen, wie es weitergeht. Für heute und für uns an diesem Sonntag möchte ich festhalten, Begegnungen mit Jesus, die sind machtvoll, aber in einer guten Weise, nicht aus Bosheit, sondern hell und voller Güte. Und Jesus ruft dich beim Namen, er kennt dich und deine Geschichte und er spricht in deine Geschichte rein. Lerne seine Stimme zu hören, er spricht nicht in Rätseln, sondern geduldig ruft er dich, damit du es lernen kannst, das zu unterscheiden, was er spricht und was deine Gedanken oder andere Gedanken sind. Und was Jesus sagt, das ist vielleicht schmerzhaft, aber immer heilsam. Immer. Schaff dir Raum, um Jesus zu hören und zu sehen. Amen.